Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, würden Sie gerne von Ihrem Vorgesetzten solch ein Arbeitszeugnis ausgestellt bekommen? Er, dessen Nacken sich nicht gerne vor irgendjemandem beugte, beugte sich auch noch weniger vor der Würde seines Chefs und wurde daher bald beim Präsidenten als untauglicher Faulenzer angeschwärzt. Er mochte nichts tun als Vögel singen hören, Klavier spielen und spazieren gehen, konnte die hiesige Luft nicht vertragen und ging von selbst zu seinen Seekrebsen zurück. Tolles Zeugnis, oder? Wer war dieser Tagträumer, dieser Tu-nicht-gut, dieser untaugliche Faulenzer, wie er hier beschrieben ist, der hier so den Abschied aus seiner zwischenzeitlichen Arbeitsstelle in Darmstadt so beschrieben bekommt und zurückgeht zu seinen Seekrebsen in den Norden, nach Wandsbek? Wer war das? Matthias Claudius, kein anderer als Matthias Claudius, über den diese Worte hier ausgesprochen sind. Vor ein paar Wochen, am 21. Januar, jährte sich sein Todestag zum 200. Mal, 1815 gestorben. Aber was war da los? Wer war denn dieser Matthias Claudius, den wir hier sehen? War er wirklich ein Faulenzer? Nein, das war er nicht. Aber er war eine schillernde Person, ein freier Schriftsteller im Hauptberuf, lange Jahre Herausgeber und Schriftleiter einer Zeitung, Wandsbeker Bote, so heißt diese Zeitung. Er war Pastorensohn, Journalist, Naturfreund, Vater von 12 Kindern, ein Spaßvogel, er war Eiskunstläufer, Dichter, Denker, Theologe, Musiker, Rezensent, Übersetzer und vor allem einfach Christ. Und er war einer, von dem wir heute, 200 Jahre später, wie ich meine, viel lernen können. Einer, der mit seinen Worten und mit seinem Leben das Wort Gottes auslegt und von daher gut auch mal hierher in eine Predigt, in einen Gottesdienst passt. 4 Gedanken zu ihm und seinem Leben, 4 Gedanken, die alle aus einem seiner berühmtesten Gedichte oder Lieder entnommen sind. Den ersten Gedanken möchte ich so überschreiben: Seht ihr den Mond dort stehen? Oder Vernunft ist nicht alles. Das bekannteste Gedicht von Matthias Claudius, keine Frage, das ist ja das Abendlied. Jedes Kind kennt es schon, der Mond ist aufgegangen. Seit Generationen bewegt und berührt dieses Lied unser Herz. Viele Stars haben es sogar auf ihren Konzerten gesungen, Stars, von denen man das kaum glaubt. Herbert Grönemeyer zum Beispiel singt dieses Lied gelegentlich zum Abschluss eines Konzertes. Nena, Heino sowieso, früher Heintje. Nun, es ist zwar jetzt nicht unbedingt Abendzeit, aber wir wollen dennoch einmal dieses Lied aufschlagen und erst einmal an dieser Stelle die ersten 3 Strophen singen, 482.
Thank you.
Was ist wichtiger für uns, die Sonne oder der Mond? So fragt die Lehrerin in der Grundschulklasse. Der kleine Micha meldet sich: Natürlich der Mond, denn der leuchtet in der Nacht, wenn es dunkel ist. Am Tag ist es ja sowieso hell. Ja, so denken Kinder. Aber in der Zeit, in der Matthias Claudius gelebt hat, da war es ganz ungewöhnlich, über den Mond nachzudenken und den Mond zu besingen, denn da strahlte die Sonne über alles. Die Sonne war im Mittelpunkt des Denkens, aber nicht irgendeine Sonne, nicht die Sonne, die man am Himmel sieht, sondern die Sonne der Vernunft. Es war die Zeit der Aufklärung. Das 18. Jahrhundert hebt in einem noch nie gekannten Ausmaß die menschliche Vernunft auf den Thron. Und sie wird in zeitgenössischen Bildern als die wahre Sonne dargestellt, als die Sonne, die alles erleuchtet. Hier auf diesem Bild etwa aus der Zeit des Matthias Claudius, hier wird die Vernunft in Gestalt der römischen Göttin Minerva gezeichnet, die als eine Art Sonne alles erleuchtet. Und unten, da stehen die Religionen der Welt, die allesamt blind sind und der Erleuchtung durch die Sonne der Vernunft bedürfen. Große Philosophen wie Immanuel Kant, sie sagen, alles, aber auch wirklich alles muss sich vor der Vernunft verantworten. Letztlich auch der Glaube, die Bibel und am Ende Gott selbst. Wir erleben in der Zeit einen Boom der Naturwissenschaften. Und am Ende zählt nur das, was man sehen kann, was man messen kann, was man begreifen kann, was man erklären kann. Ein grenzenloser Optimismus macht sich breit. Wir Menschen mit unserer Vernunft, wir schaffen alles, wir können alles. Und bald, bald wissen wir auch alles. Und die paar Rückständigen, die immer noch an einen Gott glauben, der sich den Menschen in alten Schriften offenbart haben soll, die werden es schon auch noch merken. Mir scheint, diese Zeit ist gar nicht so weit weg von unserer Zeit, wo wir meinen, mit unserer Vernunft alles ergründen und bestimmen zu können. Und in diese Zeit hinein besingt Matthias Claudius nun gerade nicht die Sonne, die seine Zeitgenossen mit der Vernunft identifizieren, sondern er besingt ausgerechnet den Mond. Den Mond und die Sterne, es sind die Lichter, die man normalerweise am Tag nicht sieht, die am Tag verborgen sind. Und doch sind sie ja da, der Mond und die Sterne. Sie sind auch dann da, wenn wir sie nicht sehen können. Matthias Claudius weiß, dass es viel mehr gibt, als wir mit unseren Augen sehen können. Dass es viel mehr gibt, auch als das, was der menschliche Verstand ergründen kann. Nicht alles, was wir mit unseren Augen nicht sehen können, ist deshalb nicht da. Die Zeit der Aufklärung, und ich meine tatsächlich allzu oft auch unsere eigene Zeit, sie meint, was wir nicht sehen können, gibt es nicht. Damals zum Beispiel meinte man, der Teufel, den gibt es doch gar nicht. Das ist eine Erfindung der Menschen aus dem finsteren Mittelalter. Und so findet sich tatsächlich in einem Kirchengesangbuch der damaligen Zeit folgende Strophe: Gott sei Lob und Preis und Ehr, es gibt nun keinen Teufel mehr. Ja, wo ist er denn geblieben? Die Vernunft hat ihn vertrieben. Und so wird der Mensch immer übermütiger. Und am Ende braucht er auch Gott nicht mehr, weil man auch alles ganz gut ohne Gott erklären kann. Man muss sich in der heutigen Zeit nur mal die modernen Atheisten betrachten und ihre Bücher, etwa Richard Dawkins mit seinem Werk Der Gotteswahn. Am Ende braucht man Gott nicht mehr. Wir haben für alles unsere eigenen Erklärungen. Aber genau dagegen setzt Matthias Claudius eine klare Botschaft. So vieles, was unsere Augen nicht sehen, ist doch da. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Vorhin in den Bibelworten aus dem Buch der Sprüche Salomos, da haben wir es gehört, und dieser Satz ist so etwas wie der Predigtext, wie die Überschrift über diesen Gedanken aus Sprüche Salomos Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Ich lese sie uns noch einmal. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Matthias Claudius war kein Gegner der Vernunft, überhaupt nicht. Im Gegenteil, er stand im Kontakt mit den hellsten Köpfen seiner Zeit. Er pflegte Austausch mit Lessing etwa, ein guter Freund von ihm, und mit Herder, kannte Goethe und Schiller. Aber er wusste um die Grenzen der Vernunft. Er wusste, dass Gott größer ist als unser Denken. Und er wusste, dass für uns Menschen vieles nur halb zu sehen ist. Ja, Vernunft ist wichtig. Vernunft ist eine große Gabe Gottes. Und ich bin der Meinung, wenn man Christ wird, muss man nicht seinen Verstand an der Garderobe abgeben. Nein. Aber Vernunft ist nicht alles. Das Zweite, was wir von ihm lernen können, das ist vielleicht die Überschrift: Wir stolzen Menschenkinder. Oder Reichtum ist nicht alles. Karriere ist nicht alles. Noch etwas fällt mir nämlich auf, wenn ich die Zeit des Matthias Claudius mit unserer eigenen Zeit vergleiche. Damals, das 18. Jahrhundert, das war eine Zeit mit dem Wertesystem einer aufsteigenden Industrie- und Arbeitskultur. Die Arbeit wurde gleichsam als heilig gesprochen. Die Menschen waren unglaublich stolz auf das, was sie erreichen. Nicht nur auf das, was ihre Vernunft leisten kann, sondern auch das, was sie mit ihren Händen schaffen und leisten können. Und ich frage mich, hat sich daran so viel geändert? Geht es nicht heute auch oftmals nur noch um Leistung, um Können, um Arbeit? Bin ich nur das wert, was ich leiste? Schon in der Schule erleben die Kinder oft einen unglaublichen Druck. Nur die Leistung zählt. Und dann im Berufsleben. Leistung zählt, weil man sich ja was leisten können will. Und dann wird man stolz über das, was man leistet, und wehe dem, der nichts mehr leisten kann, der wird abgeschoben, den will man nicht mehr haben. Der kostet die Gesellschaft ja nur. Singen wir die Strophe 4, wir stolzen Menschenkinder. wir stolzen Menschenkinder. Nein, Matthias Claudius wollte da nicht mitmachen. Er sagte, es gibt Wichtigeres im Leben, als nur an die Karriere zu denken. Und das war übrigens der Grund, warum manche seiner Zeitgenossen ihn als Faulpelz angesehen haben. Was er allerdings keineswegs war. Er war durchaus fleißig und strebsam, aber es drehte sich in seinem Denken nicht alles ums Reichwerden. Es drehte sich nicht alles um die Karriere, um den Stolz, um den Ruhm, den man vor anderen einheimsen kann. Er hatte gelernt, zufrieden zu sein, sich genügen zu lassen. Das wünschen wir auch dem kleinen Tim, dass er weiß, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Dass er lernt, zufrieden zu sein, auch mit wenig. Matthias Claudius hatte eine große Familie zu ernähren. Er und seine Frau Rebecca hatten miteinander 12 Kinder, von denen 3 allerdings starben. Aber immer noch eine sehr große Familie, um die er sich kümmern musste. Und er war dankbar dafür, dass Gott ihm immer wieder auch durchhalf. Es gab immer wieder eine Arbeit für ihn, ein Auskommen. Er hatte auch Freunde, die ihn unterstützten. Und so dichtet er ein wunderbares Gedicht. Ein Gedicht voller Gelassenheit und Zufriedenheit, auch ohne Reichtum und Geld. Ich danke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Ich danke Gott mit Seitenspiel, dass ich kein König worden. Ich wär geschmeichelt worden viel und wär vielleicht verdorben. Auch bete ich Gott von Herzen an, dass ich auf dieser Erde nicht bin ein großer, reicher Mann und auch wohl keiner werde. Denn Ehr und Reichtum treibt und bläht, hat mancherlei Gefahren und vielen hat's das Herz verdreht, die einstmals wacker waren. Und all das Geld und all das Gut gewährt zwar viele Sachen. Gesundheit, Schlaf und guten Mut kann's aber doch nicht machen. Und die sind doch bei Ja und Nein ein rechter Lohn und Segen. Drum will ich mich nicht groß kasteien des vielen Geldes wegen. Gott gebe mir nur jeden Tag so viel ich brauch zum Leben. Er gibt's dem Sperling auf dem Dach. Wie sollt er's mir nicht geben? Was für eine fröhliche Gelassenheit spricht aus diesen Zeilen. Hier hat jemand erkannt, worauf es im Leben wirklich ankommt und worauf es nicht ankommt. Gott gebe mir nur jeden Tag so viel ich brauch zum Leben. Er gibt's dem Sperling auf dem Dach. Wie sollt er's mir nicht geben? Hier schimmern die Worte Jesu durch. Sorgt nicht. Schaut die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Er gibt ihnen das, was sie brauchen. Und so gibt Gott auch uns, was wir brauchen. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen. Natürlich sollen wir auch arbeiten und schaffen mit den Gaben, die Gott uns anvertraut hat, sollen uns einsetzen für diese Welt und in dieser Welt. Aber mit was für einer Einstellung? Mit einer Einstellung, die von Gott her Gelassenheit hat. Und die weiß, nicht das Vergängliche, nicht das Materielle, nicht das Geld zählt am Ende des Lebens, sondern ganz anderes. Und damit sind wir bei der dritten Überschrift, wie Kinder fromm und fröhlich sein. Singen wir gleich die nächste Strophe, die Strophe 5.
Ahem.
wie Kinder fromm und fröhlich sein. Oder von Kindern lernen. Jesus selber stellt uns ja Kinder vor Augen und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Wenn wir nachher den kleinen Tim taufen, dann können wir uns daran erinnern, wie Jesus die Kinder eingeladen hat. Warum? Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Kinder sind nicht ohne Sünde. Kinder sind keine Engel. Eher öfter mal mit einem B davor. Aber was ist das Besondere an Kindern? Kinder können empfangen. Kinder können annehmen, was man ihnen schenkt. Kinder können vertrauen. Und darum geht es im Glauben an Jesus, dass wir annehmen, was er für uns getan hat, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Und das meint Matthias Claudius, wie Kinder fromm und fröhlich sein. Gott, lass dein Heil uns schauen. Nun, wer eine solche Einstellung hat, der kann sein Leben auch fröhlich und mit Freude leben. Und das können wir von Matthias Claudius lernen. Beides fromm und fröhlich sein. Erstmal das Frommsein. Ja, das hat Matthias Claudius schon in seinem Elternhaus gelernt. Er kommt ja aus einer Pastorenfamilie. Über viele Generationen hinweg waren seine Vorfahren Pastoren und seine Mutter, auch eine fromme Frau, sie schrieb dem 9-jährigen Matthias in seine eigene Bibel eine Widmung hinein. Und da wird schon viel davon vorgezeichnet, von dem, wie Matthias später dann tatsächlich lebt. Seine Mutter schreibt hinein, mein Sohn, gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen, und fürchte Gott, das ist der Weisheit Anfang. Übrigens genau das Zitat aus dem Buch der Sprüche Salomos, Gott zu fürchten, ist der Anfang der Weisheit. Danke ihm alle Zeit in deinen Schicksalen und bitte ihn, dass er dich regiere und du in allen deinen Unternehmungen seinem Worte folgest. Lass das Wort Gottes dein edelster Schatz sein, denn es kann dich unterweisen zur Seligkeit. Hier wird die Richtung klar gewiesen. Hier wird Matthias Claudius deutlich gemacht, von seiner Mutter schon, als er 9 Jahre alt war. Das Wort Gottes ist der alleinige Ratgeber, der uns den Weg zeigt zum ewigen Leben, der uns den Weg zeigt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und darauf vertraute Matthias Claudius sein Leben lang. Sicher, es gab auch in seiner Jugend- und Studentenzeit viele andere Einflüsse, die auf ihn einwirkten. Eben die Beschäftigung mit den Gedanken der Aufklärung, mit der Vernunft. Aber dann merkt er, das alles trägt letztlich nicht. Das, was wir Menschen selber entdecken und erkennen können, das gibt uns keinen Halt im Leben und im Sterben. Wie dichtet er, Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen. Nicht Eitelkeit uns freuen, Eitelkeit, das war in seiner Zeit hochgeschrieben. Eitelkeit, dass man stolz war auf das, was man kann und leistet. Aber das bedeutet nun nicht, dass Matthias Claudius bei seiner Frömmigkeit griesgrämig und sorgenvoll durch sein Leben geht. Nein, er war ein wirklicher, fröhlicher Mensch, ein Spaßvogel zuweilen auch. Er war einer, der die Schöpfung genießen konnte und an oberster Stelle die Liebe, die Familie. Er lernte ein Mädchen kennen, Rebecca. 17 Jahre war sie damals erst alt, als die beiden sich kennenlernten. Es wurde mehr daraus. Es wurde eine feste, eine tiefe Liebe. Und er schreibt an seinen Freund Johann Gottfried Herder, ich habe ein Mädchen lieb gewonnen. Lacht nur, wenn ihr diesen Brief gelesen habt, aber tut noch mehr als nur lachen und bedenkt, das Gott selber erschaffen hat, Männlein und Fräulein. Dieses großartige Geschenk, dass zwei Menschen zueinander finden, Männlein und Fräulein, Mann und Frau, das ist etwas, was Matthias Claudius als Gabe des Schöpfers annehmen kann. Und in einem späteren Brief, da schreibt er noch einmal an Herder: Meins ist ein ungekünsteltes Bauernmädchen im wörtlichen Sinn, aber lieb habe ich sie darum nicht weniger, sondern mir glühen oft die Fußsohlen vor Liebe. Da ist aber einer wirklich bis über beide Ohren verliebt. Und an die Hochzeit, dann schreibt er: Und nun ist Betty mein, oh wie fein, und alles Wasser ist nun Wein. Sie merken, eine Anspielung, die Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt. Und so sieht Matthias Claudius das Geschenk der Liebe zwischen Menschen, dass sich da das Wasser des Alltags in den Wein des Festes verwandeln kann. Wem das geschenkt ist, eine glückliche Liebe, der kann Gott danken. Und da, wo es gerade auf diesem Gebiet so viel Elend und Not gibt, wo so viel schief geht, da können wir Gott nur bitten, dass er uns hilft, dass er uns neu Liebe zueinander schenkt in unseren Ehen und Beziehungen. Und dann kommen die Kinder. Und es ist so schön zu sehen, wie Matthias Claudius sein Familienleben gestaltet. Dafür hat er Zeit, dafür nimmt er sich die Zeit, weil eben sein Beruf nicht alles ist, sein Geldverdienen nicht alles ist. Er nimmt sich wirklich Zeit für die Kinder, für die Familie. Und dann wird jedes kleine und größere Ereignis im Familienleben gefeiert mit einem richtigen Fest. So besingt er beispielsweise einen ersten Zahn. Weiß nicht, hat Tim schon Zähne? Kommen jetzt allmählich. Er besingt Victoria, Victoria. Ist ja das alte Wort für Sieg. Der kleine weiße Zahn ist da. Du Mutter, komm, und groß und klein im Hause, kommt und guckt hinein und seht den hellen weißen Schein. Der Zahn soll Alexander heißen. Alexander, der Große, großer Feldherr, ne? Du liebes Kind, Gott halt ihn dir gesund und geb dir Zähne mehr in deinen kleinen Mund und immer was dafür zu beißen. Auch so ein wenig Tiefsinn steckt da drin, aber einfach die Fröhlichkeit, über die kleinen Dinge des Lebens sich zu freuen. Ich frage uns mal heute Morgen, können wir das noch? Über die kleinen Wunder des Alltags zu staunen, zu singen, Gott dafür zu danken. Matthias Claudius erfindet den Kindersprung. Kennen Sie den Kindersprung? In seiner Freude über ein neugeborenes Kind. Und dann schreibt er: Du kannst nicht glauben, schreibt er an einen Freund, was ein Fest es für mich ist, wenn ein neues Kind geboren wird. Und die Sache ist nun glücklich getan und ich habe das Kind im Arm. Kann sich keine Truthenne mehr freuen, wenn die Küchlein unter ihr aus den Eiern hüpfen. Da bist du, liebes Kind, sag ich dann, da bist du, sei uns willkommen. Und dann sagt er weiter: Gottlob, ich freue mich, dass du da bist. Und für das Übrige mag der Vater im Himmel sorgen. Und dann herz ich es, besehe ich es von hinten und von vorne und bring's der Mutter hin, die nicht mehr denket an die Angst. Und dann werden die anderen Kinder auf die Erde gelegt und in Gottes Namen oben darüber hinweggesprungen. Und über Tische und Bänke dazu. Der Kindersprung. Wenn Sie mal nach Wandsbek kommen, bei Hamburg, dann schauen Sie auf dem Wandsbeker Marktplatz mal diese Skulptur an. Hier sieht man nochmal Matthias Claudius und nun diese Skulptur. Da ist ein kleines Kind aus seiner Familie und dahinter sieht man ihn, den Matthias Claudius, wie er drüber weghüpft. Einfach ein kleiner Spaß von diesem Spaßvogel. Und die ganze Familie, die ganze Kinderschar freut sich mit, wenn ein neues Kind geboren ist. Also, liebe Katja, liebe Familie Ebeling, Wenn das nächste Kind kommt, wissen Sie Bescheid, dann wird Tim dorthin gelegt und drüber weggehüpft. Und man freut sich. Oder er erfindet neue Feste, zum Beispiel das Herbstlingsfest. Das wird immer dann gefeiert, wenn der erste Schnee im Herbst fällt. Und dann sagt er, das Herbstlingsfest wird mit Bratäpfeln gefeiert. Wenn der erste Schnee fällt, und darauf muss man ganz genau achten, dann nimmt man so viele Äpfel, wie Kinder und Personen im Haus sind. Und noch einige darüber mehr. Denn es könnte ja sein, dass ein anderer dazukäme und damit jeder satt würde. Und dann tut man die Äpfel in den Ofen, wartet, bis sie gebraten sind und isst sie denn von Herzenslust. Kleine Dinge des Alltags. Herbst, die Jahreszeiten, die Schöpfung, die Wunder der Natur. Ein Kind wird geboren. Können wir uns daran freuen? Oder sind wir so im Hamsterrad des Alltags gefangen, dass wir nur noch an den Stress denken und an die Sorgen, die uns den Blick auf das Schöne im Leben verstellen und verbauen? Von Kindern lernen, wie Kinder fromm und fröhlich sein. Und nun noch das Letzte. Lass uns in Himmel kommen. Oder was ist das Ziel deiner Lebensreise? Lass uns in Himmel kommen. Singen wir doch noch die beiden Schlussstrophen, die uns noch fehlen. Die Strophe 5, die haben wir doch eben gesungen, oder? Jetzt bin ich selber ganz verunsichert. Strophe 5 haben wir gesungen. Ach, wir nehmen die nochmal dazu. Wir nehmen jetzt 5 bis 7. Singen wir 5 bis 7. Wie bitte? Ja, 482 sind wir immer noch. Die Strophen 5 bis 7. Lass uns in Himmel kommen. Das ist das, worum es ihm am meisten geht. Das ist für ihn das Allerwichtigste. Und weil er weiß, wohin die Reise für ihn geht, deswegen braucht er keine Angst vor dem Tod und vor dem Sterben zu haben. Als er seine gesammelten Werke herausgibt, da kommt er auf eine skurrile Idee. Wenn man so ein Buch schreibt, dann gibt es ja oft vorne eine Widmung. Jemanden, dem man das Werk widmet, das Buch. Meistens irgendein Mensch, der einem viel bedeutet, vielleicht die Ehefrau oder einen, den man verehrt. Matthias Claudius fällt wie immer ein bisschen aus dem Rahmen. Er widmet seine gesammelten Werke Freund Hein. dem Tod. Kann man das machen? Den Tod, der doch ein Feind des Lebens ist, als Freund zu bezeichnen? Hat Matthias Claudius keine Ahnung von den Schrecken des Todes? Nein, im Gegenteil. Er hat viel intensiver mit dem Tod zu tun gehabt als so mancher von uns. In seinem 11. Lebensjahr, als Matthias gerade 11 Jahre alt ist, sterben 3 seiner Geschwister. Und besonders hart trifft ihn der Tod seines Bruders Josias mit 20 Jahren, der in seinen eigenen Armen an Blattern stirbt, die auch den jungen Matthias an den Rand des Lebens gebracht hatten. Oder seine Tochter Christiane, die mit 26 Jahren stirbt, für die er auch ein Abschiedsgedicht geschrieben hat. Nein, Matthias weiß um die Schrecken des Todes. Er weiß, wie furchtbar es ist, wenn Krankheit in unser Leben hineinbricht, wie ein Feind. Ja, auch der Tod ist der letzte Feind, so sagt Paulus. Aber wie kommt dann Matthias Claudius dazu, den Tod hier als Freund zu bezeichnen, als Freund Hein oder Gevatter Hein, wie man in alter Zeit gesagt hat? Nun, an einer anderen Stelle erklärt er die Widmung. Und dann sagt er zum Tod: Herr Tod, ich habe die Ehre, Ihren Herrn Bruder zu kennen. Und der ist mein guter Freund und Gönner. Der Bruder des Todes ist das Leben. Und weil Matthias Claudius das Leben kennt, und er meint damit nicht das Leben einfach so hier auf der Erde, sondern er meint den, der von sich gesagt hat, ich bin das Leben, nämlich Jesus Christus. Und weil Matthias Claudius diesen Jesus Christus kennt, deswegen braucht ihm der Tod keine Angst mehr zu machen. Er weiß, wohin die Reise geht. Er weiß, dass mit dem Tod eben nicht alles aus und vorbei ist. Er weiß, dass das ewige Leben auf ihn wartet, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Er weiß, dass alles hier auf dieser Erde vergehen wird. Reichtum, Stolz, Ruhm, Ehre, auch die Familie, an die wir uns oft so klammern. Alles wird am Ende keinen Bestand haben, wenn der Tod kommt. Aber die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die gibt uns das Leben. Das Leben, das bleibt. Deswegen kann er hier sagen: Lass uns in Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott. Darum geht es. Und die Frage an uns heute Morgen ist: Haben wir dieses Leben schon gefunden? Hast du diese Gewissheit, dass du das ewige Leben hast, wenn du heute Nachmittag von Freund Hein besucht wirst? Ein schauriger Gedanke. Aber können wir es denn sagen? Wer von uns weiß denn, ob er den morgigen Tag überleben wird? Sicher, wir haben Wahrscheinlichkeiten vor Augen. Aber unser Leben steht nicht in unserer Hand. Es steht in Gottes Hand. Und wenn Freund Hein an deine Tür klopft, der Sensemann, weißt du, wohin die Reise geht? Hast du das ewige Leben? Hast du Jesus Christus als deinen Freund? Den Herrn Leben, der stärker ist als der Herr Tod. Matthias Claudius schreibt einen Brief, und das ist so etwas wie ein Testament von ihm, ein Brief an seinen Sohn Johannes. Und da bringt er es noch einmal auf den Punkt. Da sagt er: Lieber Johannes, ich habe die Welt länger gesehen als du. Es ist nicht alles Gold, lieber Sohn, was glänzt. Und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen sehen und manchen Stab, auf den man sich verließ, brechen sehen. Der Mensch ist hier nicht zu Hause. Denn siehe nur, alle anderen Dinge hier, die mit und neben ihm sind, gehen dahin und haben keinen Bestand. Lass dir nicht weismachen, dass der Mensch sich selber raten könne und selber seinen Weg wisse. Nein, diese Welt ist für ihn zu wenig. Und die Unsichtbare sieht er oft nicht und kennt sie nicht. Drum hänge dein Herz an kein vergänglich Ding. Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr richten. Was du sehen kannst, das siehe und brauche dazu deine Augen. Aber über das Unsichtbare und über das Ewige halte dich an Gottes Wort. Sinne täglich nach über Tod und Leben, ob du es denn finden möchtest, und habe einen freudigen Mut und gehe nicht aus der Welt, ohne deine Liebe und Ehrfurcht für Jesus Christus durch irgendwas öffentlich bezeuget zu haben. Dein treuer Vater. Amen. Sehen wir zum Abschluss noch das Bild von seinem Grabstein. Hier, neben seiner geliebten Rebekka, seiner Becky. Und wenn wir etwas genauer hinschauen, dann sehen wir auf seinem Kreuz den Kern des christlichen Glaubens. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.